Ich lese den Predigttext aus 4. Mose 21, die Verse 4 bis 11. Da brachen sie auf von dem Berge Horeb in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier, und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mach dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sie ansieht, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben.
Ich bete. Wir haben es gehört, was uns aus alter Zeit erzählt wird. Aber es ist nicht irgendeine Erzählung, sondern es ist dein Wort, du guter Gott. Und so wollen wir es hören und von dir erwarten, dass du es uns auch wirklich zu Gehör bringst, dass es uns nicht nur ins Ohr geht, sondern dass es durchrutscht bis in unser Herz. Und wir wollen dich bitten, dass du uns recht hören lässt, so dass wir davon in unserem Leben getroffen sind und dass du Frucht in unserem Leben bewirken kannst. Amen. Liebe Gemeinde, wir leben in aufregenden und in aufgeregten Zeiten. Denken wir mal zurück, vor 20 Jahren beispielsweise sah das durchaus noch sehr viel anders aus. Erst recht vor 34 Jahren. Vor 34 Jahren? Was war da? Die Mauer war gefallen im Herbst zuvor. Und die Wahl der Volkskammer stand an am 18. März 1990. Und die verschiedenen Parteien und Parteienbündnisse standen für unterschiedliche Wege, wie es mit den beiden Staaten weitergehen soll. Stufenweise Annäherung, Vereinigung in drei Stufen mit einer neuen gemeinsamen Verfassung oder ein rascher Beitritt der DDR in die BRD. Der Wahlausgang verlief überraschend. Fast eine absolute Mehrheit war für die Allianz für Deutschland, die einen Beitritt befürwortete und das eben möglichst rasch. Wie es weiterging, das wissen wir. Aufbruch also. Auch vor einem Jahr sah es anders aus. Die Test- und Maskenpflicht im Rahmen der Anti-Corona-Maßnahmen endeten am 1. März. Ja, das ist noch kein Jahr her, merken wir da, ne? Ein Aufatmen ging damals durch das Land. Endlich konnten alle Veranstaltungen und so weiter wieder so ohne jegliche Auflagen und Einschränkungen stattfinden. Die Stimmung im Land war insgesamt positiv. Doch spätestens seit dem Herbst des letzten Jahres ist die allgemeine Stimmungslage in den Keller gerutscht. Überall wird gemeckert und gemurrt. Zumindest habe ich so den Eindruck. Und die Medien, sie schüren auch diese negative Sicht kräftig. An der Regierungskoalition lässt niemand mehr ein gutes Haar. Und der Ton wird immer schärfer, die Wortwahl geht immer mehr unter die Gürtellinie. Differenziert betrachtet kaum noch jemand die Situation. So wirkt's zumindest. Sie werden nicht mehr gehört, die das vielleicht tun. Ihre Stimmen dringen nicht mehr durch. Man hört von allen Seiten Totenabgesänge. Unsere Wirtschaft geht den Bach runter. Schule und Bildung liegen am Boden. Unser Land ist vor dem Ende. Deswegen mein erster Punkt. Wer nur noch Schmerz malt. Denn wir sind da mittendrin in unserer Predigtgeschichte. Da hatte das Volk Israel gerade noch einen überraschenden militärischen Erfolg errungen. Gott hatte sich bitten lassen und hatte ihnen den König Arad mit seinem ganzen Volk in die Hand gegeben. Da war die Stimmung gut. Der Sieg wurde gefeiert. Doch dann war man wieder im Alltagsgeschäft und da ging es nun nicht wie gewollt weiter. Wieder einmal musste ein Umweg gemacht werden, obwohl sie doch das verheißene Land vor Augen hatten. Hieß es nun wieder ab und zurück in die Wüste. Vergessen war, woher sie kamen. Vergessen war die Geschichte von vor 34, 35 Jahren, als man noch in Ägypten in der Knechtschaft saß und hart arbeiten musste. Und die Mütter ihre Söhne abgeben, töten lassen mussten. Es keine Aussicht auf Besserung gab. Bis eben Mose kam. Und auch da, zunächst waren nicht alle begeistert gewesen von seinen Plänen. Die einen sagten so und die anderen sagten, lass uns lieber so. Und die Dritten wollten am liebsten gar keine Veränderung. Alles so lassen, wie es ist. Da weiß man doch wenigstens, was man hat. Das kann doch nur schief gehen, war bei ihnen der Tenor. Doch wir wissen, Mose hatte Gott an seiner Seite. Und das mussten nach und nach auch die Israeliten zugeben. Und so waren sie endlich losgezogen. Und sie hatten Wunder um Wunder erlebt auf ihrem Weg durch die Wüste. Von Anfang an. Gott hatte sie vor dem ägyptischen Heer gerettet. Er hatte sie immer wieder auf sehr wundersame Weise essen und trinken finden lassen. Und dann hatten sie Gott am Sinai auf höchst beeindruckende Weise erlebt. Er hatte mit ihnen einen Bund geschlossen und er hatte ihnen gute, dem Leben dienende Regeln mitgegeben. Alles das vergessen. Mutlos waren sie plötzlich. Sie waren müde. Sie waren es müde, erneut durch die Wüste zu marschieren. Wovon sollten sie denn da leben? Weiter von diesem komischen weißen Zeug, was sie immer am Morgen fanden, ihn ekelte inzwischen davor. Und hier und da vielleicht mal zwischendurch ein paar Wachteln. Aber was ist schon an einer solchen Wachtel dran? Und Wasser? Nein, nein, dieses Mal würde es nicht gut gehen. Sie sahen nur noch Probleme. Alle redeten nur noch von dem, was ihnen da an schlimmen Dingen blühte. Ja, und am Ende würden sie alle in der Wüste verrecken. Sie malten nur noch schwarz. Niemand schien mehr Grautöne hineinbringen zu können, geschweige denn Farben. Hoffnung? Fehlanzeige. Die Stimmen, die sonst noch Hoffnung geäußert hatten, sie waren verstummt. Sie waren schlichtweg zum Schweigen gebracht, übertönt worden von all den lautstarken Protesten und Hassreden gegen die da oben, gegen Mose und auch gegen Gott. Doch wer nur noch schwarz malt, der, und das ist mein zweiter Punkt, sieht nur noch schwarz. Wer alles schlecht redet, dem wird es tatsächlich schlecht gehen. Sich selbst erfüllende Prophezeiung nennt man sowas. Israel redete sich den Tod herbei. Und der Tod kam, aber nicht durch Hunger oder Durst. Bis man vor Hunger stirbt, das dauert schon recht lange. Mit Durst geht's etwas schneller. Doch der Tod, der nun kam, der kam blitzschnell. Ein Biss genügte. Verbissen hatte sich das Volk in seine Schwarzmalerei. Und dass sie Mose und Gott für alles verantwortlich machen. Verbissen hatten sie gemeckert und gemurrt, geklagt und gegeifert. So kommt es mir manchmal heute auch vor. Alle spucken Gift und Galle gegen die Ampel. Ob die Bauern, die sich an der Agrardieselvergütung festgebissen haben, auch wenn diese letztlich nicht das Eigentliche, nicht die größte Not ist. Oder die Spediteure, die da sich mit einklinken und einreihen und den Verkehr zum Erliegen bringen. Oder die Wirtschaftsbosse, die alles nur noch schlecht reden, was diese Regierung da macht. Und alle, ja, wir alle, sage ich mal ganz plakativ, stimmen mit ein. So scheint es. Es gibt ein Sprichwort, das lautet, ein Volk bekommt immer die Regierung, die es verdient. Und auch wir hier oben am Berg, wir haben uns ganz schön verbissen darin, dass alles nur noch schlechter und immer schlimmer wird. Auch hier wird viel schlecht und schlechter geredet. Und Schuld, ja, Schuld ist natürlich Tabea. Auch, dass unsere Gemeinde immer älter und wir immer weniger werden. Zugegeben, das belastet, das macht müde. Da kann man schon mal die Hoffnung verlieren, deprimiert sein. Wir sehen keine Perspektive, keine Handlungsoptionen, wo doch die Kirche überall in unserem Land auf dem Rückzug zu sein scheint. Doch wo kommen wir her? Denkt mal zurück. 2011, 2012. Nun mal die beiden Jahreszahlen zu nennen. Und wo gehen wir hin? Wer nur noch in die Gegenwart blickt und diese schwarz malt, der sieht eben auch nur noch schwarz. Dabei haben wir Christinnen und Christen doch immer Grund, den Kopf zu heben und nach oben zu schauen. Sowohl was unsere Situation hier anbelangt, als auch was die Kirche insgesamt in unserem Land anbelangt und darüber hinaus auch die Situation überhaupt in unserem Land. Die Israeliten schrien angesichts des plötzlich über sie hereinbrechenden Unglücks dann doch wieder um Hilfe, wie sie das immer schon wieder getan hatten. Sie riefen die um Hilfe, die sie gerade noch für alles verantwortlich gemacht hatten, Mose und Gott. Sie erkannten, dass sie diese Situation herbeigeredet hatten, dass sie in diese Situation nun wahrlich nicht schuldlos geraten waren. Wenn auch die betroffen waren, mit betroffen waren, die nicht eingestimmt hatten, die gab es garantiert auch, so wie es die heute hier auch gibt. Menschen, die das Ganze durchaus differenzierter sehen, aber nun waren sie alle mit drin. Und so ist es ja nun auch heute. Alle mussten dadurch. Sie mussten miteinander bekennen und haben miteinander bekannt, dass sie ohne Gott verloren sind. Vielleicht bedarf es ja einer Bußbewegung in der Kirche, in unserer Gemeinde. Buße, ob all der schlimmen Taten von Priestern, Pfarrern, Erzieherinnen und Erziehern, Pflegekräften, die die Kirche und die Diakonie über Jahrzehnte zugelassen hatte und nicht wahrhaben wollte. Buße auch darüber, dass sie sich ausgeruht hat darauf, dass doch so viele ja zu ihr gehören, dass sie es versäumt hat. Und hier sage ich sofort auch, dass auch wir es versäumt haben, immer wieder die gute Nachricht zu verkünden und dabei deutlich zu sagen, dass es um eine persönliche Entscheidung des Einzelnen geht. Ob er nun dieser Einladung glaubt oder nicht. Weil Gott hat keine Enkelkinder. Der Glaube kommt aus dem Wort Gottes, das gehört wird, das angenommen, dem geglaubt wird. So hat es Paulus einmal im Römerbrief auf den Punkt gebracht. Das Wort, das Menschen also in ihrem Leben zur Wirkung kommen lassen, weil sie entdecken, ich bin auf Gott und ich bin auf seine Liebe, seine Güte, seine Hilfe angewiesen, wenn ich leben will und wenn wir leben wollen, jetzt und ewig. Und auch wir Freikirchler, wir haben es versäumt. Wir haben es in unserer Komfortzone nicht herausbewegt, sondern haben uns so schön hinter unseren Kirchenmauern versteckt. Und wir haben über Jahrzehnte genüsslich das Ende der Volkskirche herbeigeredet. Und nun merken wir plötzlich, dass wir von den gleichen Schlangen gebissen werden. Als ich hierher kam, war ich sehr positiv angetan davon, dass bei den wöchentlichen Gebetstreffen unserer Gemeinde 15 und mehr Beterinnen und Beter jede Woche zueinander kamen. Seit dem Ukraine-Krieg beten wir für den Frieden. Und bei diesen Gebetstreffen waren wir manchmal nur 5, 6 oder noch weniger Leute. Und auch beim Gemeindegebet sind wir weniger gewesen. Jetzt haben wir es in diesem Jahr zusammengelegt auf ein Treffen am Dienstag um 11. Wir sind ein paar mehr, aber wirklich auch nur ein paar. Und dass es eine Gebetsbewegung ist, weil uns der Krieg in der Ukraine immer noch unter die Haut geht. Und weil wir mit Israel und den arabischen Christen innerlich zerrissen sind, zwischen den Stühlen uns fühlen, weil die Situation ja schon seit Jahrzehnten so verfahren ist. Und weil wir doch für Heiligenstadt und auch für diese Einrichtung hier eine christliche Gemeinde auf dem Campus für ganz wesentlich halten. Also dass eine Gebetsbewegung aus diesen Gründen entsteht, das kann ich noch nicht sehen. Aber vielleicht ist es an der Zeit. Die Schlangen der Lethargie, die Schlangen des Schwarzmalens und Schlechtredens, die Schlangen von Hoffnungslosigkeit und Ohnmacht, die Schlangen von Schuldige suchen und finden, die verspritzen auch hier unter uns ihr Gift. So wie im ganzen Land. Und töten, leben und hoffen. Vertrauen und Zuversicht. Doch Gott lässt sich bitten. Gott kann und will helfen. Und wenn nicht wir Christinnen und Christen, wer bitteschön sollte denn Gott um Hilfe bitten? Wenn nicht wir Christinnen und Christen, wer sollte denn das eigene Versagen bekennen, an die eigene Brust schlagen und nicht immer mit den Fingern auf all die möglichen anderen zeigen? Und damit bin ich beim dritten Punkt, der Überschrift für die Predigt, Glück im Unglück. Ich las gestern einen kurzen Bericht über die aktuelle Situation von Bet Aliqua, dem Haus der Begegnung in Bejala. Diese Arbeit haben vor, ich weiß gar nicht genau, 20 oder 30 Jahren, so in dem Zeitraum muss es sein, das Ehepaar Marlene und Johnny Chavan begründet. Ein Ort der Begegnung für Juden, für Muslime, für messianische Juden und für arabische Christen. Und das Ehepaar benennt in diesem Bericht realistisch eine doch eigentlich schier aussichtslose Situation. Also die malen nicht schwarz, sondern sehen sehr real, was ist. Der Hass zwischen Arabern und Juden ist doch durch diesen grauenvollen Terroranschlag der Hamas noch mal kräftig gepusht worden, auf beiden Seiten. Und die militärische Antwort der Israelis feuert es natürlich noch mehr und weiter an. Viele arabische Christen verlassen inzwischen das Land, weil sie sich eben zwischen allen Stühlen fühlen und keine Perspektive mehr sehen. Denn über Jahre hinweg ist auch da von vielen schwarz gemalt worden, sodass sie heute nur noch schwarz sehen können. Doch Johnny und Marlene machen weiter. Und Israel blieb damals ja auch unter den Schlangen. Sie konnten nicht fliehen. Johnny und Marlene könnten gehen. Aber sie bleiben unter den Schlangen, weil sie wollen. Weil sie an den glauben, der wie eine eherne Schlange am Kreuz gehangen hat. Und weil der Blick auf ihn das Leben schenkt und Hoffnung gibt. Es ist schon interessant, Gott vertrieb ja nicht die Schlangen, wie das Volk es erbeten hatte. Sie mussten das, was sie herbeigeredet hatten, weiter aushalten und erleiden. Und so mussten und müssen immer wieder Menschen solche Situationen aushalten, aus denen sie gerne gerettet würden. Auch Menschen, die für diese Situation selbst gar nicht verantwortlich sind. Da heißt es dann mitgefangen, mitgehangen. Doch es gibt Hoffnung trotz der Not, die nicht verschwindet. Es gibt Leben trotz des Leids, das sich nicht in Wohlgefallen auflöst. Es gibt eben Glück mitten im Unglück. Gott lässt sich bitten, doch er hilft ganz anders. Oft ganz anders als gewünscht und erbeten. Er vertreibt nicht die Schlangen. Nein, er lässt die Menschen auf das Symbol für ihre Not, für ihr Leid schauen. Und wer darauf schaut, der nimmt damit auch das Versagen, die eigene Verantwortung für diese Situation an und gesteht sie ein. Jawohl, dass die Schlangen jetzt hierhin sind, daran habe doch auch ich meinen Anteil. Der wälzt die Schuld nicht mehr auf andere ab und fordert nicht mehr, dass die doch bitte schön gefälligst jetzt mal was tun müssen. Sondern er wird selbst aktiv. Er schaut auf die Schlange und glaubt, dass Gott ihn rettet, dass Gott uns rettet. Und das kann nur jeder Einzelne für sich tun. Schaue ich auf Christus am Kreuz, dann schaue ich auf den, der sein Leben für mich gegeben hat. Ich sehe mich da hängen. Ich sehe meine Schuld, mein Versagen, die ich nicht bewältigen kann. Ich sehe meine Verantwortung und dass ich meinen Teil dazu beigetragen habe und beitrage, dass wir da sind, wo wir sind. Dass die Lage so ist, wie sie ist. dass die Not eben nicht nur ein Schicksalsschlag ist, sondern dass ich gefragt bin, wie ich mich zu ihr verhalte und mich zu ihr stelle, mich ihr stelle. Und das gilt für die Situation in unserem Land, wie auch für die Kirche und unsere Gemeinde hier. Ich sehe das alles und ich glaube, dass Christus mich sieht und mich retten will und dass das Leben weitergeht. Glück im Unglück. Ja, und vielleicht sogar noch mehr als das, mehr als Glück im Unglück. Diese Erfahrung in der Not, im Leid, nicht allein zu sehen, zu sein, sondern sie mit Gottes Hilfe auszuhalten, sie zu durchleben und sie auf diese Weise auch zu bewältigen, das ist eine ganz wesentliche Glaubenserfahrung. Und diese Glaubenserfahrung hilft gegen Schwarzmalerei und der daraus folgenden Schwarzseherei. Und sie lässt trotz allem in vielem zuversichtlich und hoffnungsvoll bleiben. Und sie treibt immer wieder ins Gebet, weil wir auf unserem Weg durch die Zeit nicht ohne Christus überleben können. Und weil er uns zum Ziel bringt, wie verschlungen und wüstenmäßig die Wege auch sein mögen. Amen.